Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske, willkommen zum Büchermarkt. Der australische Autor Peter Carey erzählt in seinem neuen Roman von der sogenannten gestohlenen Generation. Dazu später mehr. Los geht's heute aber mit einer französischen Autorin. Violaine Huysmans heißt sie. Sie wurde 1979 geboren, ist in Frankreich aufgewachsen, lebt und arbeitet aber seit 20 Jahren in New York. Dort organisiert sie Literaturfestivals, arbeitet als Lektorin und übersetzt aus dem Amerikanischen. Nun hat Violaine Huysmans einen ersten Roman geschrieben. Es ist ein weiter Weg von Frankreich nach New York und es gab gute Gründe für Violaine Huysmans, den Abstand zu suchen. Die Entflohene, so heißt ihr stark autobiografisch grundiertes Debüt. Darin berichtet sie davon, was es bedeutet, mit einer Mutter aufzuwachsen, die an einer Depression leidet. Dina Netz hat den Roman für uns gelesen.
Depressionen sind die Volkskrankheit unserer Zeit. Die Zahl der Arbeitnehmer, die aufgrund von psychischen Erkrankungen ausfallen, steigt seit Jahren kontinuierlich. Entsprechend mehren sich die literarischen Auseinandersetzungen mit dem Thema. Violaine Huysmans erzählt in »Die Entflohene« nun die Lebensgeschichte einer bipolaren Frau aus einer ungewöhnlichen Perspektive, nämlich nicht aus der der Kranken, sondern aus der der Tochter, die mit den schwankenden Stimmungen der Mutter aufwächst. Huysmans hat in Interviews kein Geheimnis daraus gemacht, dass der Roman autobiografisch grundiert ist, sogar sehr deutlich. Ihre Erzählerin nennt sie Violaine. Das Buch ist in drei Teile gegliedert. In Teil 1 erzählt die Tochter von dem emotionalen Orkan, als der die Mutter über ihre beiden Töchter hinwegfegt. In Teil 2 schreibt sie die Biografie der Mutter auf. Und in Teil 3 nimmt sie Abschied von ihr, die mit Anfang 60 Selbstmord beging. Der erste Teil von »Die Entflohene« ist der bei weitem stärkste, weil er aus einer Perspektive geschrieben ist, die man so noch nicht häufig lesen konnte, aus der Perspektive eines Kindes, das die Krankheit nur indirekt erlebt, das von ihren Auswirkungen aber unmittelbar betroffen ist. Diese emotionale Unmittelbarkeit macht Huysmans Bericht bewegend und erschütternd. Denn die Mutter war für ihre Töchter nicht berechenbar. Sie litt an einer bipolaren Störung, würde man heute sagen. Zu ihrer Zeit nannte man sie manisch-depressiv. In ihren manischen Phasen richtete sie große Kindergeburtstage und rauschende Feste aus. Catherine war eine Naturgewalt.
Maman war eine der schönsten Frauen der Welt. Das sagten alle, die sie zu ihren Glanzzeiten erlebt hatten. Und ihre Schönheit war für sie selbst mindestens genauso fatal wie für die Männer und Frauen, die ihr verfielen. Wir wunderten uns nicht, wenn Maman fuhr wie ein Rowdy und die Straßenverkehrsordnung für reine Theorie hielt, die in die Praxis umzusetzen grotesk wäre.
Die Mutter der Erzählerin ist ein energetischer Vulkan, dem Männer und Frauen gleichermaßen zu Füßen liegen. Sie kommt allein auf 5 Ehen. Catherine lebt wie die sprichwörtliche Kerze, die an beiden Seiten brennt. Und sie verzehrt sich dabei. Violaine ist 10, als ihre Mutter zum ersten Mal verschwindet, für einige Monate zwangseingewiesen wird. Die Krankheit wird verstärkt durch massiven Alkohol-, Nikotin- und Medikamentenmissbrauch. Violaine Huysmans erzählt von ihrer Kindheit und Jugend in einem scheinbar leichten, jugendlichen Parlando, hinter dem sich aber die emotionalen Abgründe erahnen lassen, in die die Mädchen tagtäglich fallen. Die Schwestern wachsen über weite Strecken bei Eltern ihrer Freundinnen auf, finden immer wieder Ersatzfamilien. Sie geben sich gegenseitig Halt auf dem sinkenden heimischen Boot und nehmen dabei erwachsene Rollen ein, für die sie eigentlich viel zu jung sind. Zum Beispiel flehen sie immer wieder ihre Mutter an, die Nacht zu überleben oder lernen, sie zu reanimieren. Über die Konsequenzen einer Kindheit, die abrupt und zu früh endete, schweigt die Autorin, wie sie auch sonst mit ihrer eigenen Person und der ihrer Schwester diskret umgeht. Das Buch ist Huysmans Schwester gewidmet. Erzählerisch verschmelzen sie zu einer Doppelperson. Die Autorin nimmt häufig die Wir-Perspektive beider Töchter ein. Vor allem in den depressiven Phasen der Mutter brauchen die Kinder einander, denn dann werden sie zur Zielscheibe für den Frust der Mutter.
Seht zu, wie ihr zurechtkommt. Das war der ewige Refrain ihrer Litaneien. Sie sagte, wir sollten uns verpissen und nicht dauernd angeschissen kommen. Wir sollten mal damit aufhören, auf die ganze Welt zu scheißen. Wir sollten endlich kapieren, dass sie sich einen Scheiß für die Fragen und Sorgen verhätschelter, fauler Gören interessierte. Seht zu, wie ihr zurechtkommt. Ihr kotzt mich an mit euren bescheuerten Problemen. Das war aber nicht das Ende von Mamans Beschimpfungen. In der Regel fingen sie so erst an.
Im zweiten, weniger intensiven Teil von Die Entflohene erzählt Violaine Huysmans die Lebensgeschichte ihrer Mutter. Diese Passagen sind zugleich eine Spurensuche nach dem Auslöser für die fatale Krankheit. Katrin selbst gibt ihrem zweiten Mann die Schuld, dem Vater ihrer Töchter, der sie für eine andere verlässt. Doch die Erzählerin vermutet die Wurzeln des Übels viel tiefer, nämlich schon vor Katrins Geburt. Sie war das Resultat einer Vergewaltigung. Katrins Mutter hat die Tochter immer abgelehnt. Sie kam mit einer Behinderung zur Welt und verbrachte ihre ersten Jahre im Krankenhaus. In der fehlenden Liebeserfahrung als Kleinkind sieht die Erzählerin den Auslöser für die spätere Krankheit der Mutter. Ein ständiges Buhlen um Aufmerksamkeit und Liebe. Denn obwohl sie recht erfolgreich eine Tanzschule eröffnet, einen Ehemann findet, der sie auf Händen trägt, wird Katrin nie zur Ruhe kommen. Sie wird Ehemann 1 verlassen, um Ehemann 2 zu heiraten, der in den besseren Kreisen verkehrt und mit Geld um sich wirft, der sie aber auch permanent hintergeht und erniedrigt. Und der, bittere Pointe für die Töchter, nicht einmal zu Katrins Beerdigung kommen wird. Huysmans hat sich erkennbar mit dem Krankheitsbild ihrer Mutter auseinandergesetzt. Sie zitiert aber nur sehr vereinzelt wissenschaftliche Literatur. Ihr Roman ist ein sehr persönliches, intimes Porträt dieser einen Person, die ihre Kindheit und Jugend bestimmt hat. Violaine Huysmans beschönigt und entschuldigt nichts, nicht die Abwesenheit des Vaters, nicht die heftigen Stimmungsschwankungen der Mutter. Ihr Bericht ist schonungslos, aber ohne Bitterkeit, selbst wenn sie davon erzählt, wie sie als Kinder mit Schlaftabletten zur Ruhe gebracht wurden. Zum Teil erwächst aus den skurrilen Situationen, die die Kinder mit ihren dysfunktionalen Eltern erleben, sogar ein herrlich abgründiger schwarzer Humor. Und trotz aller Defizite, die sie hatte, ist Die Entflohene ein Denkmal für die Mutter, die ihre Kinder durch alle Dramen hindurch doch immer geliebt hat, genau wie umgekehrt.
Wir liebten sie über alles. Und dieses Versprechen genügte, damit sich ihre Stirn glättete und ihre Stimme wieder sanfter wurde. Ja, wir liebten sie und sie liebte uns. Das Gewitter ging vorbei mit einem Streicheln über den Rücken, einem schmatzenden Kuss auf den Hals, einem ganzen Regen von Küssen, Küssen und Küssen und Küssen.
Der Roman ist auch ein Plädoyer für Toleranz gegenüber Menschen, die sich in das Räderwerk unserer durchstrukturierten und optimierten Arbeitswelt nicht einfinden wollen oder können. Violaine Huysmans ist sich der Gefahr durchaus bewusst gewesen, über die Frau zu schreiben, die, wie sie es in einem Interview genannt hat, für sie über allem steht. Das hätte auch pathetisch oder peinlich enden können. Doch Huysmans ist früh auf Distanz gegangen. Mit 19 zog sie nach New York, wo sie bis heute lebt und wo sie offenbar auch emotional Distanz gewonnen hat. Huysmans Bericht ist zum Teil atemlos, sie segelt durch hohe emotionale Wogen, hält jedoch literarisch immer Kurs und erzählt eindringlich von einer stürmischen Mutter-Tochter-Liebe.
Das meint Dina Netz zu Violaine Huysmans, Die Entflohene, aus dem Französischen von Eva Scharenberg, erschienen im Fischer Verlag Frankfurt am Main, 256 Seiten, 22 Euro. Wenn man an die Gegenwartsliteratur aus Australien denkt, dann fällt meistens sofort der Name Peter Carey. Der 1943 geborene Autor ist nämlich so etwas wie die offizielle Stimme seines Landes. Auch, weil er sich in seinen Romanen immer wieder der dunklen Seite seiner Nation zuwendet. Der Vergangenheit als Strafkolonie, der vielen Outlaws Australien und auch er schreibt über das schwierige Zusammenleben der Weißen mit den australischen Ureinwohnern. Unter ihnen, den Aborigines, gibt es eine sogenannte gestohlene Generation. Peter Carey hat es sich lange versagt, über diese Menschen zu schreiben, die ihren Eltern als Kind weggenommen und zur Adoption freigegeben wurden. Im Gespräch mit unserem Mitarbeiter Johannes Kaiser spricht er darüber, über seine Skrupel, und er erklärt auch, warum er sich dann doch entschlossen hat, das Thema aufzugreifen in seinem jüngsten Roman »Das schnellste Rennen ihres Lebens«.
Vor gut 3 Jahren erinnerte sich der inzwischen 76-jährige Peter Carey an ein aufregendes Erlebnis aus seiner Kindheit. Damals führte das berühmteste Autorennen Australiens, das 10.000 Meilen lange Radex Reliability Trial, das rund um den 5. Kontinent führte, auch durch Carys Heimatstadt Bacchus Marsh, eine Kleinstadt vor den Toren Melbournes. Er recherchierte seinen Erinnerungen nach und wurde stutzig.
It was so interesting that as the cars got into the top end of Australia.
Da die Autos bis ans oberste Ende Australiens kamen, hätte man erwarten sollen, dass auch einige indigene Einwohner mit in den Autos gesessen hätten. Das brachte mich dazu, darüber nachzudenken, was diese weißen Leute in ihren Autos da eigentlich machten. Sie waren gewissermaßen wie Tiere, die ihr Territorium markierten. Sie zeichneten eine Karte, wie sich die Weißen Australien vorstellten. Sie hatten tatsächlich keine Ahnung, wo sie sich eigentlich befanden. Das gesamte Land, durch das sie fuhren, war von den Geschichten der Aborigines und ihren Zeremonien durchzogen. Sie waren sich nicht bewusst, dass sie durch eine 50.000 Jahre alte Kultur fuhren. Darin sah ich ein Buch, denn ich bekam zwei unterschiedliche Landkartensätze.
In Kerrys Geschichte werden zwei Nachbarn zum Rennteam. Zum einen die Familie Bobs. Sie handelt mit Autos. Da ist der Autohändler Großvater Dan, Sohn Titch und seiner Ehefrau Irene sowie zwei Kinder. Zum anderen gibt es Willi Bachhuber, den 28-jährigen Nachbarn, der gerade aus dem Schuldienst geworfen wurde, weil er einen Schüler etwas zu hart angefasst hat. Wir schreiben das Jahr 1954. Titch Bobs mit seinen 1,61 Meter ist nicht gerade von imponierendem Gardemaß, aber ein begnadeter Autoverkäufer, der auch einem Blinden einen Wagen aufzuschwatzen vermag. Er versucht gerade, sich als Autohändler selbstständig zu machen, um sich von seinem herrschsüchtigen Vater zu lösen. Seine Ehefrau Irene fädelt heimlich im Hintergrund einen Deal mit General Motors ein. Das Unternehmen bietet Titch als Werbemaßnahme einen Wagen an, um am Autorennen teilzunehmen. Ein Härtetest für jedes Auto. Titch, ein Spieler, ist Feuer und Flamme. Er und seine Frau Irene werden sich am Steuer ablösen. Fehlt noch ein Navigator und da bietet sich Nachbar Willi geradezu an, denn der verfügt nicht nur über ein enzyklopädisches Wissen, sondern ist auch ein begnadeter Karten- und Landschaftsleser. Irene und Willi werden zu den beiden Ich-Erzählern.
Mein Vater und meine Mutter hatten damals ein Autogeschäft in Bacchus Marsh und ich habe während meiner Kindheit miterlebt, wie meine Mutter täglich mit der Tatsache konfrontiert wurde, dass sie in Australien in den 50er Jahren als Frau darum kämpfen musste, dass man ihr zuhörte und sie ernst nahm. Und ich dachte, wenn ich über Irene schreibe, dann schreibe ich zwar nicht über meine Mutter, das hätte ich mir verboten, sie gleicht ihr keineswegs, aber dieses vorfeministische Bewusstsein, das Irene verkörpert, das hatte auch meine Mutter. Irenes Stimme ist resolut und energiegeladen. Man könnte sie eine Feministin nennen. Auch wenn sie nicht bewusst Feministin ist, so ist sie doch nahe dran und verhält sich so.
In der Tat, Irene kann genauso gut Autos reparieren wie jeder Monteur, weiß sich während des ganzen Rennens selbst zu helfen, sie ist clever und trickreich. Das ist auf dieser abenteuerlichen 10.000-Meilen-Tour durch Sandwüsten und Sümpfe, reißende Flüsse und Schotterfelder auch nötig. Als ihr Mann Titch kurzzeitig ausfällt, bewältigt Irene zusammen mit dem Navigator Willi etliche Pannen. Peter Carys Sympathie gilt eindeutig dieser Figur. Auch Willi ist dem Leser sympathisch, auch wenn man länger braucht, um zu begreifen, was ihn antreibt. Willi ist auf der Flucht vor den Behörden, weil er seinen Unterhaltspflichten nicht nachkommen will. Seine Frau, ein weißes Mittelschichtsmädchen, hat ein schwarzes Baby bekommen. Willi, hellhäutig wie sie, ist schockiert und unterstellt ihr ein Verhältnis mit einem schwarzen amerikanischen Freund. Doch das erweist sich als Trugschluss.
Willi thinks that he's of German descent.
Willi hat von seinem Erbe keine Ahnung. Er glaubt, dass sein Vater ein deutscher, lutherischer Pastor sei, er also deutscher Abstammung sei. Er hat das Gefühl, nicht dazuzugehören und sehnt sich mit einer Art von Melancholie nach einem Deutschland, das er nur von Karten her kennt. Wir ahnen, dass diese Gefühle einen anderen Ursprung haben und entdecken dann tatsächlich, dass Willi adoptiert worden ist. Sie wissen sicherlich, dass in Australien viele schändliche Jahre lang Kinder von Aborigines ihren Eltern weggenommen und von weißen Familien adoptiert worden sind. Ich kenne persönlich Leute, die im Alter von 50 oder 60 entdeckt haben, dass sie Aborigines sind. Das gehört mit zur Barbarei gegenüber den Aborigines. Man nennt dies die gestohlene Generation. Diese Menschen sind immer noch am Leben und versuchen damit klarzukommen, wer sie sind und woher sie kommen.
Willi Willi, der sich für einen Weißen hielt und aufgrund seiner hellen Haut als Aborigine nicht sofort erkennbar war, ist aber nicht der Einzige, der dazulernt. Auch Irene, die wie die meisten Weißen damals die Aborigines verachtet, überdenkt ihre Haltung, als sie Willis Hintergrund erfährt. Und genau das wollte Peter Curry mit seinem Buch erreichen.
Wir sind unbewusst Rassisten. Wir hatten eine Einwanderungspolitik, die weiße australische Politik genannt wurde. Die war genau das. Australien ist außerdem ein Land, das seine Herkunft leugnet, und zwar seine Geschichte als englische Strafkolonie. Wir haben immer geglaubt, dass die Strafgefangenen mit uns nichts zu tun haben. Je näher man hinschaut, desto deutlicher begreift man, dass wir, egal ob nun genetisch oder nicht, psychologisch doch die Nachkommen sind. In ihrem Verhalten kann man Australiern immer noch ihre Herkunft als Strafkolonie anmerken. So sind wir zugleich die Abkömmlinge von Opfern und Tätern.
So we're sort of the descendants of victims and abusers both.
Für diesen Roman stand eine selbst für Peter Curry ungewöhnlich politische Haltung auf der Agenda. Er hat lange gezögert, das Thema der Stolen Generation aufzugreifen.
Of course, the great hesitancy is to think that one has no right as a white person to write.
Ich habe gezögert, weil man glaubt, man habe als Weißer kein Recht, über das Leben der Ureinwohner zu schreiben. 1984 war ich zu einer Konferenz eingeladen. Da stand der Aktivist der Aborigines Gary Foley auf der Bühne und sagte: Ich weiß, ihr seid alles nette Leute und wollt uns helfen und über uns schreiben. Tut mir einen Gefallen, tut das nicht. Es gibt schon genügend Unsinn, mit dem wir uns herumschlagen müssen. Und ich dachte, du hast recht, und habe das bei meiner schriftstellerischen Arbeit seitdem berücksichtigt. Aber nun denke ich, ich bin jetzt 74 und könnte sterben, ohne als australischer Schriftsteller jemals über dieses wichtige Thema geschrieben zu haben. Ich habe also das Risiko auf mich genommen, zu versagen. Ich hätte es schon viel früher in meinem Leben machen sollen.
So I will take the risk of failing and the thing that seemed to me is something that I should have done a lot earlier in my life.
Bei allem Respekt vor dem politisch-moralischen Hintergrund hat Peter Curry doch wieder ein typisches Curry-Buch geschrieben. Ausgesprochen prächtig ausgemalte Landschaftsschilderungen, überzeugende Figuren, abenteuerliche Ereignisse, dramatische Konflikte. Sein Roman ist pures Lesevergnügen, das viel zu früh endet.
Peter Curry, das schnellste Rennen ihres Lebens. Aus dem Englischen übersetzt haben Manfred Allier und Gabriele Kempf-Allier. Erschienen im Fischer Verlag Frankfurt, 480 Seiten, 24 Euro. Und Sie hörten eine Rezension von Johannes Kaiser. Am 31. Juli 1919, also heute vor 100 Jahren, wurde Primo Levi in Turin geboren. 1943 schloss er sich den italienischen Partisanen an, wurde gefangen genommen, nach Auschwitz deportiert. Nach dem Krieg schrieb Levi mit »Ist das ein Mensch?« eines der wichtigsten Zeugnisse über den Holocaust. Trotz der Erfahrung im KZ hat Primo Levi den Dialog mit Deutschen immer gesucht und einmal gesagt:
Manchmal sagt mir mein Gesprächspartner vorsichtig: Oh ja, das sind traurige Dinge. Unglücklicherweise haben sie sich hier bei uns zugetragen. Aber das Deutschland von heute ist anders, sagt er und geht weg. Es ist mir nie ein Deutscher begegnet, der sagte: Ja, in der Tat, ich war ein Nazi. Nie. Das ist mir nie begegnet.
Am 11. April 1987 starb Primo Levi durch einen Sturz. Ob er tatsächlich den Freitod gewählt hat, wie viele seiner Weggefährten sofort glaubten, ist bis heute umstritten. Deshalb gibt es auch rechtliche Differenzen um ein letztes Buch. Ich, der ich zu euch spreche, heißt dieser Band, erschienen 2017 im Berliner Sezession Verlag. Die deutsche Übertragung ist von Monika Lustig und es gibt ein sehr lesenswertes Nachwort von Maike Albart. Dieser Band ist nur noch antiquarisch zu erwerben. Das war's für heute im Büchermarkt. Verweisen möchte ich noch auf die Lesezeit. Der Kölner Schriftsteller Gunther Geltinger liest aus seinem Reiseroman Benzin. Am Mikrofon begrüßt sie dann um 20.30 Uhr Felix Emmerich-Toter. Und hier an dieser Stelle dankt fürs Zuhören, Tanja Lieske.